Es ist genau ein Jahr her, dass 1200 Jüdinnen und Juden auf bestialische Art und Weise massakriert wurden. Frauen, Kinder, Greise, Männer, die meisten Zivilisten. Dazu wurden über 240 Geiseln nach Gaza verschleppt. Man hofft, dass die 101 Verbliebenen noch am Leben sind. Unvorstellbare Gräueltaten verübt von palästinensischen Terroristen der Hamas. Ein Tag, den keiner vergisst. Seitdem erlebt und durchlebt Israel ein tiefes Trauma, das nicht zu Ende geht. Das Gefühl, im eigenen Land an einem für Juden sicheren Ort zu leben, ist dahin. Und weltweit zeigt sich offener Antisemitismus, oft festgemacht und verschleiert durch Kritik an Israels Krieg, den es nun zu seiner Selbstverteidigung führen muss. Und damit begrüße ich Sie sehr herzlich bei Unter den Linden. Und bei uns im Studio begrüße ich sehr herzlich Michael Roth, Mitglied der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag und Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, ebenfalls im Deutschen Bundestag. Und ich begrüße ebenfalls sehr herzlich Ahmad Mansour, Autor und Psychologe, beschäftigt sich mit Projekten und Initiativen gegen Radikalismus und Antisemitismus mit arabisch-palästinensischen Wurzeln. Herzlich willkommen auch an Sie, Herr Mansour. Sie sind, ich habe es eben schon gesagt, israelischer Staatsbürger, leben seit vielen Jahren in Berlin. Wie und wo haben Sie den 7. Oktober 2023 erlebt?
Im Bett. Die Push-Nachrichten auf mein Handy haben mich geweckt. Und das, was ich gelesen und gesehen habe, kann ich bis heute nicht bearbeiten, nicht aufarbeiten. Das waren die schlimmsten Bilder, die ich je gesehen habe. Und ich habe wirklich viele Kriege und Krisen in Israel erlebt. Aber dieses 7. Oktober ist in der Qualität was Neues. Und ich glaube, es geht die meisten Israelis genauso. Diese kollektive Trauma, dieser Schock, diese existierelle Bedrohung, den man an dem Morgen gespürt hat, auch wenn man in Berlin lebt, ist etwas, was die Menschen bis heute begleiten. Der 7. Oktober 23 ist bis heute nicht zu Ende gegangen. Mhm.
Herr Roth, Sie beschäftigen sich seit vielen, vielen Jahren mit der Außenpolitik. Wie haben Sie von dem Terrorakt der Hamas erfahren?
Erst über den israelischen Botschafter, der mich an diesem Samstag, der für mich ein politikfreier Tag war, anrief, anzurufen versuchte. Ich war aber gerade beim Brotbacken und hatte den Teig an meinen Händen und ich habe ihn mehrfach weggedrückt. Und als er dann das dritte Mal anrief, dann dachte ich mir, jetzt musst du mal rangehen. Und ich war natürlich auch schockiert, habe es überhaupt nicht richtig einordnen können, weil wir ja aus der tragischen Geschichte Israels wissen, dass dieses Land immer wieder auch Zielscheibe von terroristischen Angriffen war. Ich konnte das überhaupt nicht von der Dimension her verstehen. Aber eines ist mir in Erinnerung geblieben. Der israelische Botschafter sagte mir dann damals, Michael, wir befürchten, dass es wieder zu dem üblichen Ja-Aber kommt. Und ich sage dir gleich, wir müssen diesen Terror bekämpfen. Wir müssen unser Land wieder sicherer machen. Und dabei wird es vermutlich furchtbare Bilder geben. Und das wollte ich dir schon sagen. Deswegen wäre es gut, du würdest es immer mit bedenken bei deinen Reaktionen. Und genau das, was der Botschafter damals hervor- oder bevorsah, das ist wenige Tage danach schon eingetreten. Ja, also die Solidarität mit Israel, aber, und das Aber wurde immer größer, größer, und es ist inzwischen so monströs geworden, dass man das Ja, Ja, Solidarität, Ja, Verständnis für Israel kaum noch zu spüren vermag.
Bleiben wir mal bei dem Ja und der Solidarität für Israel. Würden Sie sagen, Herr Mansour, dass die Welt genug Empathie auch für die Opfer zeigt?
Nein, nicht mal am 7. Oktober. Ich meine, wir haben in Deutschland, Land der Täter, am 7. oder am 8. Oktober Leute, die auf offenen Straßen genau diese Massaker gefeiert haben. In den sozialen Medien gab es schon an dem Tag unfassbare Versuche, diese Massaker zu relativieren, zu sagen, das hat jetzt nicht an dem Tag angefangen. Ich möchte aber vor allem als Palästinenser sagen, wir haben Kriege versucht und es hat nie geklappt. Und jetzt Haltung zu zeigen und zu sagen, das, was Hamas Israel aufgezwungen hat, diesen Krieg, wo vor allem Palästinenser seitdem leiden, hat die palästinensische Frage nicht hervorgerufen. Die hat ihr nicht geholfen. Sie hat nicht uns beide Völker zu einer Art von Zwei-Staaten-Lösung näher gebracht haben. Im Gegenteil. Und ich möchte als Palästinenser, aber als Israeli, als Moslem, aber auch als Deutsche Haltung zeigen. Und das war mir sehr klar, als ich die ersten Bilder in Telegram auf Arabisch von den furchtbaren Massaker in den Kibbuzim rund um Gaza, und es ist immer noch, auch ein Jahr danach, sehr klar, auf der Seite Israel zu stehen, bedeutet nicht, alles, was die Regierung tut, gut zu finden, bedeutet nicht, kritisch auch mit den militärischen Aktionen Israel umzugehen. Es bedeutet aber, auf der Seite der Juden weltweit und in Israel zu stehen, in den schwersten Momente seit dem Holocaust.
Sie haben eben den Botschafter, den israelischen Botschafter genannt. Zwei Tage nach dem Massaker saß er hier und hat genau das, was Sie da gerade beschrieben haben, uns auch erzählt, dass Israel sich gegen diesen Terror wenden muss und ganz klar dort auch Maßnahmen ergreifen wird. Hat sich das Lagebild mit den Gegenmaßnahmen Israels gewandelt?
Welches Lagebild?
Das Lagebild im Sinne von, dass man anfangs Solidarität gezeigt hat mit Israel, inzwischen aber die Solidarität vielleicht nicht mehr so im Vordergrund steht? Aufgrund der Gegenmaßnahmen?
Die Solidarität in der Politik war lange stabil. Ich will auch mal daran erinnern, dass der Deutsche Bundestag einen, finde ich, sehr klugen, sehr weitreichenden Antrag beschlossen hat, der mit breitester Mehrheit getroffen wurde. Wo ich mir deutlich mehr Sorgen mache, ist die Entwicklung in unserer Gesellschaft, wo man doch sehr schnell spürte, dass es zu einer Art, sehen Sie mir den technischen Begriff jetzt nach, Äquidistanz kommt. Das heißt, dass die Unterschiede zwischen Tätern und Opfern ganz bewusst verwischt werden und dass man eine Gleichsetzung vornimmt, die ich infam finde, nämlich einen liberalen Rechtsstaat, der um seine Sicherheit kämpft, auf der einen Seite dann gleichsetzt mit einer Terrororganisation, die ihre eigene Bevölkerung als menschliche Schutzschilde missbraucht. Und mir war dann sehr klar, als er auch diese furchtbaren Bilder sah im Gazastreifen, dass Israel über kurz oder lang diesen Kommunikations- und Desinformationskrieg verlieren wird, weil sich diese Bilder sehr stark eingeprägt werden, sie von aus bestimmten Kreisen auch promoviert werden. Und das ist dann leider so eingetreten. Und nun ist der Krieg, wird der Krieg schon ein Jahr. Die Ziele, die der israelische Ministerpräsident angestrebt hat, sind immer noch nicht erreicht. Dass es da kritische Nachfragen gibt und auch eine Auseinandersetzung gibt, ist mehr als selbstverständlich. Aber die Israelis brauchen da weniger unsere Belehrung, weil Israel als freiheitliche Demokratie selbst streitet über den richtigen Weg. Und beispielsweise steht der Ministerpräsident ja unter massiver Kritik oder ist massiver Kritik ausgesetzt, weil man ihm unterstellt, dass für ihn die Befreiung der rund 100 Geiseln, die immer noch in den Händen der Terroristen sind, dass er diesem Ziel, diese zu befreien, nicht die Priorität beimisst, wie beispielsweise der Fortsetzung der militärischen Aktionen, um die Hamas-Infrastruktur komplett zu zerstören. Das ist ihm ja auch noch nicht gelungen.
Mhm. Diese Belehrung, wenn ich das sagen darf, ist ein sehr guter Stichpunkt. Und das ist, ich glaube, dass die Europäer ganz viele gute Impulse haben, immer wieder. Aber die Art und Weise, wie sie gegenüber Israel auftreten, nervt ganz viele Israelis, die übrigens massiv auf der Straße gegen die Regierung Netanyahu gehen. Und das, was Sie erwähnt haben, ist das Thema Nummer eins in Israel. Dass man nicht das Gefühl hat, dass Netanyahu jetzt in seine Prioritäten die Geiselbefreiung hat. Und deshalb gehen tagtäglich Tausende auf der Straße. Aber zu behaupten, dass man von den bequemsten Sofas Europas in der Lage ist, Israel beizubringen, wie sie sich im Nahen Osten gegen so viele Feinde verteidigen zu können, ist etwas, was viele Israelis sehr ablehnen und darauf sehr allergisch reagieren. Und ich glaube, dass Israel in den letzten Jahren, und vielleicht ist deshalb auch zum 7. Oktober gekommen, immer einen Krieg mit einer Stoppuhr gegen den Hamas, gegen den Terrororganisationen geführt hat. Man hat von Israel immer erwartet, dass sie deeskalierend arbeitet, bis der Hamas so groß war, so stark war, dass er in der Lage war, ein Pogrom gegen Juden, gegen Israelis auch zu führen. Und was wir heute ein Jahr danach nicht vergessen, heute führt Israel nicht nur einen Krieg gegen Hamas in Gaza, nicht nur einen Krieg gegen Hezbollah im Libanon. Israel hat mindestens 9 aktive Fronten. Für viele Israelis ist das der gerechte Kampf um ihre Existenz. Und dass sie im Stich gelassen werden von Menschen weltweit, von Regierungen weltweit, auch von Macron in den letzten Tagen, ist etwas, was die Gesellschaft in Israel so tief kränkt, wo sie das Gefühl haben, sie sind wieder alleine in diesem Kampf.
Kommen wir später noch im Einzelnen zu, Herr Mansour. Aber ich würde auch gerne noch mal auf die Belehrung eingehen. Sie sprachen von, unsere Belehrung braucht Israel nicht. Wen meinen Sie denn damit konkret? Welche Belehrung?
Davon will ich mich gar nicht mal ausnehmen. Das geht an mir immer leicht von der Zunge. Wenn man diese Bilder sieht, wie auch viele Zivilistinnen und Zivilisten zu Tode kommen, dann ist ja erst einmal nicht der Reflex, warum schützt der Hamas-Terror seine eigene Bevölkerung nicht besser und wählt einen Weg des Widerstands, der auch auf den Schutz der eigenen Bevölkerung hinausläuft. Nein, man ist ganz, ganz schnell bei dem Gedanken, jetzt übertreiben die Israelis. Es gibt keinen Maßstab mehr, keine Verhältnismäßigkeit mehr für diesen Krieg. Also ich erwische mich ja selber dabei. Und bisweilen hat man eben den Eindruck, das bestätigen mir auch immer wieder die Israelis, mit denen ich im Gespräch stehe, dass wir in Europa, insbesondere in Deutschland, nicht nachzuvollziehen vermögen, was Sicherheit für Israelis bedeutet. Und dieser Sicherheitsanspruch, der ist ja am 7. Oktober zertrümmert worden von den Terroristen. Und nun steht jeder Politiker, nicht nur Netanyahu, in der Pflicht, den Israelis wieder ihre Sicherheit zurückzugeben. Keine hundertprozentige. Wir aber hier, die wir in einem weitestgehend sicheren Land leben, können das nicht verstehen. Und das ist nicht nur die Kampfaufgabe von einigen Ultranationalisten oder Rechtsextremen in dieser Regierung. Es ist das Bedürfnis einer ganzen Gesellschaft. Und da gab es einen Bruch, dass wir das nicht verstanden haben. Und dann, da setzt ja auch meine Kritik an der sogenannten Staatsräson ein. Dieser Begriff, mit dem keiner so richtig etwas anzufangen weiß, ist ja eher ein juristischer Begriff. Der ist ja mit juristischer Tinte durchtränkt. Aber er hat überhaupt gar keine empathische Grundierung. Und ich hatte den Eindruck, dass sich viele dahinter versteckt haben, weil es so ein schwerer Begriff ist. Also die Staatsräson, das bedeutet für uns, wir stehen immer, egal was kommt, an der Seite Israels. Und jetzt erkennt man, dass das brüchig geworden ist, dass natürlich auch wir manches relativieren, in Frage stellen. Und ich fände es besser, wenn wir unserer Bevölkerung, da muss Politik immer vorangehen, auch helfen, eine emotionale Brücke zu Israel bauen. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass viele Landsleute mit dieser Kaltherzigkeit über Israel sprechen und noch nicht mal im Ansatz verstehen, was Israelis dort seit einem Jahr durchmachen. Denn auch 100.000 Israelis ungefähr sind auf der Flucht, mussten im Norden Israels ihre Heimat verlassen, weil sie dort nicht mehr sicher leben können. Und wenn man daran denkt, ich war ja nun auch in einem dieser Kibbuze Kwa'azar, wenn man dann weiß, wer da eigentlich ermordet, gefoltert und vergewaltigt wurde, nämlich die Friedliebendsten der Friedliebenden in Israel, die dort haben 40.000 Palästinenserinnen und Palästinenser gearbeitet.
Man hat sich dann für einen Austausch eingesetzt.
Vor allem Linke,
da würde ich gerne nachfragen, auch den Psychologen fragen, woher kommt diese Kaltherzigkeit, die Herr Roth gerade beschrieben hat?
Also ich glaube, es ist absolut legitim, vielleicht auch notwendig, Fragen zu stellen, wenn Unbeteiligten und Kinder, Frauen, Männer in Gaza sterben. Das ist menschlich. Was aber viele nicht verstanden haben, ist, wie konnte Israel diesen Krieg anders führen? Wie konnte sie strategisch mit einem Gegner umgehen, der genau diese Bilder braucht, die Menschen wie menschliche Schutzschildler nutzt, um genau Bilder zu schaffen, die dann Israel weltweit unter Druck zu setzen? Aber wir reden nicht über ein Land im Nahen Osten. Wir reden über das Land der Juden, die gegründet wurde, damit Menschen nicht mehr im Keller und Schränke verstecken müssen. Und das ist am 7. Oktober passiert. Und wenn in Deutschland diese kalte Reaktion da ist, dann muss man auch sich fragen, ob die Erinnerungskultur in Deutschland gut funktioniert hat. Ob wir wirklich die Zusammenhänge zwischen die Politik in Israel, die tagtäglich in jeder Entscheidung, in jeder Zentimeter genau die Erfahrungen der Großeltern aus dem Holocaust hier in Europa mitdenken und mitgestalten in der Politik Israel, wenn dieser Zusammenhang nicht hergestellt, dann müssen wir darüber reden, dass unsere Erinnerungskultur in Teilen nicht gut funktioniert. Wenn für die Ukrainer, wenn gegen Rechtsradikale zu Recht Hunderttausende auf der Straße gehen, aber wenn Israel das große Pogrom seit dem Shoah erlebt, nicht mal 18.000 Menschen auf der Straße gehen, dann funktioniert in dieser Gesellschaft etwas gewaltig nicht.
Wie erklären Sie sich diese Distanz?
Weil wir genau diese Zusammenhänge nicht hergestellt haben. Wir denken beim Holocaust, beim Erinnerungskultur an den toten Juden, an die Gedenkstätte, an das, was halt wir als Volk des Täter irgendwie veranstaltet haben. Aber wir denken nicht, dass Israel und die Juden in Israel auch eine Konsequenz dieses Holocaust ist, dass sie da sind, damit es sowas nicht mal passiert. Dass die Israelis diese Stärke und diese auch Militär brauchen, um das Gefühl, ihre Volk zu vermitteln, das wird nicht passieren. Ja, es gibt Leute mit Vernichtungsfantasien, aber jetzt sind wir stark. Jetzt sind wir in der Lage, uns selber zu verteidigen. Und genau diese Zusammenhänge haben die Menschen in Deutschland nicht verstanden. Wir gedenken den toten Juden, aber nicht diejenigen, die in Israel aufstehen und Stärke zeigen und sich verteidigen.
Man muss da, glaube ich, ein bisschen stärker drauf schauen. Wir, die wir hier am Tisch sitzen und vermutlich ganz, ganz viele, die uns auch gerade zugucken, stimmen da vermutlich mit mir überein. Wir wussten, Antisemitismus, das gibt es in Deutschland. Das ist der Antisemitismus der alten und neuen Nazis. Dann gibt es natürlich vor allem auch in muslimischen Kreisen einen Antisemitismus. Kinder wachsen dort mit Hass auf Israel und Hass auf jüdisches Leben auf. Das haben wir unterschätzt, aber jetzt komme ich dann mal zu meinem Milieu. Das ist das linke, liberale Milieu. Ich bin ja politisch groß geworden mit der Auseinandersetzung mit dem Holocaust. Für mich war nie wieder ein ganz wichtiger Punkt meiner Sozialisation. Ich habe mich sehr schwer mit meiner eigenen Nation getan. Für mich war die Teilung Deutschlands die Strafe für das, was Deutschland den Juden und anderen in Europa und der Welt angetan hat. Und für mich war irgendwie klar, wir haben das aufzuarbeiten versucht. Es ist Teil unserer DNA und es ist doch klar, dass dieser Staat Israel auch eine Antwort ist auf den Massenmord an den Jüdinnen und Juden. Und dass nun Menschen, die ich respektiere, die ich verehrt habe, mit denen ich mich freundschaftlich verbunden gefühlt habe, mir nun erklären, dass es überhaupt gar keine Verbindung gibt zwischen Israel und dem, was bis 1945 in Deutschland den Juden an und in Europa den Juden angetan wurde, dass das geleugnet wird und dass jetzt Israel gesehen wird als ein kolonialistischer Apartheidsstaat, der sich des Landes bemächtigt hat, die Palästinenserinnen und Palästinenser vertrieben hat. Das hat mit historischer Wahrhaftigkeit überhaupt nichts mehr zu tun. Und dass man diese ganze Geschichte, auf der ja unser Leben und unsere Existenz aufbaut, dass wir das ignorieren. Dafür habe ich lange gebraucht, das zu verstehen. Und ich habe es ehrlich gesagt immer noch nicht verstanden, weil wir ja immer sehr stolz waren im Gegensatz auf unsere Erinnerungskultur, auf die Gedenkkultur, dass wir das aufarbeiten. Und jetzt sehen wir sind im europäischen Mainstream angekommen. ich will jetzt nicht zynisch klingen, erst was den Nationalismus und Populismus anbelangt. Jetzt sind wir so wie andere Länder auch. Die gibt es eben in den Parlamenten. Aber offensichtlich sind wir trotz unserer Geschichte, trotz dieser Erinnerungs- und Gedenkkultur, trotz dem, was nach 1968 in Deutschland kam, an einen Punkt gekommen, wo wir Israel nicht verstehen, wo wir nicht verstehen, was da am Nahen Osten passiert und wo Jüdinnen und Juden in Hochschulen und Schulen, auf öffentlichen Plätzen und Straßen, in intellektuellen Kreisen, in Kulturkreisen wieder in Frage gestellt wurden, wo sie in Kollektivhaft genommen werden, wo sie unter einen Generalverdacht gestellt werden. Das hat bei mir zumindest zu einer gewissen Erschütterung geführt und da verstehe ich auch mein eigenes Land nicht mehr, weil ich mich da offenkundig geirrt habe. Ich dachte, wir hätten was gelernt, aber wir haben zu wenig aus der Geschichte gelernt.
Ja, aber vielleicht muss ich noch ein bisschen nachhaken. Vielleicht waren unsere Prioritäten andere. Ich meine, warum haben wir nicht über den muslimischen Antisemitismus gesprochen? Warum war das so lange ein Tabuthema, wo das zu erwähnen ist schon islamophob? Warum haben wir nicht darüber nachgedacht, dass die Aufnahme von 1 Million Menschen, die natürlich richtig war in dem Moment, auch dazu führt, dass 1 Million Menschen, die anders sozialisiert sind, die diese historische Verantwortung nicht mittragen, die antisemitische Bilder mitbringen, dass das jüdische Leben in Deutschland massiv beeinträchtigt werden.
Sie stellen das als Frage, aber Sie haben ja, auch eine
Antwort. Ich stelle eine Frage an die Politik. Ja. Das war viel zu unkomplex, das war viel zu vereinfacht, einfach den Moral auf der Seite, wo jeder sagt, wir müssen jetzt alle diese Menschen aufnehmen und auf der anderen Seite jeder kritische Auseinandersetzung mit den Folgen dieser Migrationspolitik ganz schnell als Nazitum, als Rechtsextremismus abgestempelt werden. Und wir machen so, als ob diese Linksradikale, obwohl ich das nicht links nenne, sie sind links, ich bin links, aber diese Identitätspolitik, diese Postkolonialismus, diese identitäre Gedankengut, die entstanden nicht am 7. Oktober. Diese strategische Zusammenarbeit, diese Partnerschaft mit dem Islamisten, die entstand in den USA und in Deutschland schon seit Jahren, das war sichtbar. Und wir waren nicht in der Lage, die Politik war nicht in der Lage, Unterschiede zu machen zwischen Antirassismus, der notwendig ist, und zwischen Identitätspolitik und Postkolonialismus, die in ihren DNA diesen Antisemitismus mitbringen und auch verbreiten wollen, im Namen von Moral, im Namen von, wir sind jetzt auf der Seite der unterdrückten Palästinenser, ohne die Komplexität dieses Konfliktes auch
zu verstehen. Ist die Politik zu blauäugig da in dieser Migrationsfrage? Hätte man das nicht früher auch thematisieren sollen und müssen?
Ja, zweifellos. Wenn Menschen hierher kommen, muss man sie verstehen lernen und sie müssen uns verstehen lernen. Und sie müssen verstehen, dass plumper Antisemitismus, Israelhass bei uns keinen Platz hat. Aber ich wollte es mir nicht so leicht machen, darüber zu reden. Ich wollte erst mal bei mir selber anfangen. Und deswegen habe ich nicht über den Antisemitismus und den Israelhass in islamischen Kreisen sprechen wollen, den es natürlich gibt und den wir sicher auch unterschätzt haben. Und wie schwierig die Debatte ist, erleben wir jetzt auch nach den Aussagen beispielsweise von Cem Özdemir und der doch sehr kritischen Betrachtung dessen, was er meinte, mit uns allen teilen zu müssen. Ich wollte darüber reden, wie ich das als jemand empfinde, für den immer eines klar war: nie wieder Faschismus, nie wieder Holocaust. Das war für mich immer ein Teil der DNA der emanzipatorischen Linken. Ich habe diese nicht nur aus den USA kommenden Debatten und auch wissenschaftlichen Auseinandersetzungen über den Postkolonialismus nicht genug betrachtet. Ich habe mich damit zu wenig auseinandergesetzt. Und deshalb war alles, was nach dem 7. Oktober hier an Debatten in Deutschland auftauchte, auch im kulturellen Milieu, für mich so erschreckend. Ich rede jetzt nur von mir, weil ich das einfach unterschätzt habe. Und ich mich auch frage, wie man das wieder heilen kann. Als ich beispielsweise dieses Wochenende genutzt habe, um nochmal deutlich zu machen, wenn man sich wirklich mit Kolonialismus beschäftigen sollte, dann sollte man doch die gefährlichste Kolonialmacht, nämlich Russland, mal in den Blick nehmen. Da ist Kolonialismus und Imperialismus an der Tagesordnung. Und ich habe selten so viel Widerspruch, auch harten Widerspruch erlebt, weil ich es wage zu leugnen, dass Israel ein Apartheids- und Kolonialstaat sei. Und das geht ja weit in die gesellschaftliche Mitte hinein. Und ich fordere uns einfach auf, darüber zu reflektieren und uns auch alle zu fragen, was heißt es eigentlich, im 21. Jahrhundert Deutscher zu sein? Vor dem Hintergrund der Geschichte, ja, und es geht nicht allein um unsere Geschichte, es geht nicht um die historische Aufarbeitung, aber es geht darum, was können wir für die Zukunft daraus lernen? Und da ist für mich eine Brücke zusammengebrochen, eine Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft. Die ist völlig instabil geworden, die funktioniert nicht mehr, also ich würde die nicht mehr betreten wollen und ich frage mich, wie kann man die wieder aufbauen?
Herr Mansour, ich würde gerne noch mal konkreter auf den 7. Oktober im letzten Jahr eingehen. Für viele war das eine Überraschung, was da stattfand, obwohl Israel ja ständig unter Terrorbedrohung auch steht. Die Aufarbeitung, was die Sicherheit angeht, ist in vollem Gange und wird auch noch einige Zeit in Anspruch nehmen und laufen in Israel, ganz sicher. Sie hatten davon gesprochen, dass die Hamas zivile Opfer durchaus auch als Schutzschild heranzieht. Wenn man sich international diese Situation betrachtet, wie Terror gerade in dieser Region entsteht, besteht, von bestimmten Parteien befördert wird, wie groß ist da die Kompetenz des Terrors international gesehen? Besteht die überhaupt?
Das ist genau das, was die Israelis überrascht haben. Die dachten, wir haben hier mit irgendwelchen Terrorgruppierungen, die vielleicht in der Lage ab und zu uns weh zu tun in Anschlägen, in Selbstmordattentäter. Aber was Israel überrascht, sind zwei Sachen. Erstmal die Fähigkeit dieser Terrororganisation, also in was für Qualität sie in der Lage sind, so Israel auch militärisch eine Herausforderung zu werden. Das war eine Armee, das waren ja über 3000 Menschen, die die Grenzen überschritten, die die Grenze Richtung Israel gegangen sind und bestialisch diese, das ist Wahnsinn, 1200 Menschen. Israel hat Kriege geführt, wenn 28 Menschen gestorben sind. Und das war eine Riesenüberraschung. Die zweite Überraschung ist, dass man in Israel ganz lange gedacht hat, wenn man noch mehr Geld Richtung Gaza ermöglicht, wenn man mehr Facharbeiter von Gaza in Israel holt, um da zu arbeiten, Geld zu verdienen, dann wird diese Terrororganisation auch rational denken und dann wird ihre Lust am Krieg und an Zerstörung viel weniger werden. Und bei beiden Sachen hat sich Israel massiv geirrt. Das ist eine Terrororganisation, der eigentlich Terror führen wird. Und der nutzt Gelegenheiten, er täuscht auch, er schafft auch Realitäten, wo seine eigene Bevölkerung, seine Weiterexistenz überhaupt nicht wichtig sind. Was wichtig ist, Terror zu führen. Und das hat uns Israelis massiv überrascht. Und als drittens, und das ist sehr wichtig, Hamas wird Israel nicht militärisch besiegen können. Sie können wehtun, sie können stören. Aber Hamas kann diesen Krieg gewinnen, wenn sie in der Lage ist, Israel so massiv unter Druck zu setzen, dass Amerikaner, Deutsche, Franzosen irgendwann anrufen und sagen, es reicht, jetzt dürftet ihr nicht weiterführen. Wenn sie aus dem Tunnel rauskommen und da reicht nur zwei und wie machen, dann hat Hamas diesen Krieg gewonnen. Und deshalb brauchen sie diese Bilder. Und deshalb haben wir nicht nur eine militärische Auseinandersetzung in Gaza zwischen Hamas-Anhänger und israelischer Armee, sondern wir haben hier im Westen einen Krieg um die Bilder, einen Krieg um die Narrative. Und das hat die Israelis insgesamt unterschätzt. Sie haben keine Antwort dafür. Sie verlieren diesen Krieg, das haben sie ja gesagt. Und hier in Europa haben wir keine Gegennarrativen, um die Menschen zu erreichen, ihnen klarzumachen, das, was in den sozialen Medien an Kampagnen geführt wird, das sind Kampagnen, das ist nicht die Realität.
Frau Kolzer, die Palästina-Frage ist in den vergangenen Jahren komplett ausgespart worden. Nicht nur seitens der Israelis, auch seitens der Vereinten Staaten von Amerika.
Das wäre meine nächste Frage gewesen.
Was man sicherlich sehr positiv hervorheben muss, das ist historisch, wenn man sich die Lage und die Geschichte des Nahen Ostens anschaut, ist, dass es durch die Abrams-Accords Friedensgespräche und dann auch Friedensverträge mit arabischen Staaten gegeben hat. Der Friedensvertrag mit Saudi-Arabien stand ja kurz bevor. Und das will ich bei all dem Dunklen, Trüben, Tristen und Traurigen auch mal positiv hervorheben. Ich finde, dass die arabischen Staaten, die bereit sind, Frieden mit Israel zu schließen und das Existenzrecht Israels auch anerkennen, sich nach wie vor relativ konstruktiv verhalten. Gleichwohl es dort in ihren eigenen Bevölkerungen ja auch viel Wut über Israel gibt. Aber all diese Erfolge im Dialog und in der Versöhnung mit arabischen Staaten haben eben eine Fehlstelle. Und das ist die Palästina-Frage. Was passiert dort mit den Menschen? Gibt es eine Lösung? Die Zwei-Staaten-Lösung mag für viele jetzt in weite Ferne gerückt sein, aber sie ist nach wie vor aus meiner Sicht bei allen Fehlern und Schwierigkeiten die gängigste Option. Und mir wäre es auch wichtig, die arabischen Staaten, die moderaten arabischen Staaten zu ermutigen, mehr zu tun für Frieden und Stabilität in der Region. Die Europäische Union spielt dort überhaupt gar keine Rolle. Sie ist in Fragen Israels zutiefst gespalten. Sie hat entweder für die einen oder für die anderen keinerlei Glaubwürdigkeit. Das, was die EU dort gemacht hat, ist ein Trauerspiel. Also wir stehen bereit, wenn dann humanitäre Hilfe zu leisten ist, aber eine politische Rolle haben wir dort nicht. Und da setzt auch meine Kritik an Netanyahu ein. Der nach wie vor wichtigste Verbündete sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Die braucht man dort. Und Netanyahu hat ja immer wieder in den vergangenen Monaten erklärt, was er von Biden, was er von den amerikanischen Ratschlägen hält, nämlich relativ wenig. Und das hat natürlich dazu geführt, dass es auch in den USA, in der Gesellschaft, dort eine sehr israelkritische Auseinandersetzung gibt. Und die offenkundige Taktik von Netanyahu, darauf zu hoffen, dass Trump wieder ins Weiße Haus einzieht und dann wird alles gut, diese Taktik, die halte ich für sehr riskant für diese Gesellschaft, die nach wie vor einen so großen und wichtigen Staat wie die USA für die eigene Sicherheit braucht. Und diese Isolation und diese Entfremdung vom wichtigsten Partner, ich will von Deutschland oder Europa gar nicht reden, die ist schon mit Risiken behaftet. Und das muss man sich vor Augen halten, finde ich.
Ich würde gerne noch mal auf das Thema Terror zurückkommen. Einerseits Hamas und die Palästinenser, andererseits jetzt wurde Nasrallah, der Chef der Hisbollah, getötet im Libanon, was auch zu Vergeltungsschlägen von Seiten des Iran geführt hat. Als die USA Bin Laden tötete, da applaudierte die Welt. Jetzt tötet Israel Nasrallah, den Chef der Hisbollah, im Moment die gefährlichste Terrororganisation der Welt. Da applaudieren schon sehr viel weniger. Und die Außenministerin stellte die Frage, ob diese Tötung überhaupt im Sicherheitsinteresse Israels sei. Verstehen Sie diesen Zwiespalt in der Bewertung?
Nein. Das ist Wahnsinn.
Ist es vergleichbar?
Also zu glauben, natürlich ist das vergleichbar. Das ist ein Massenmord. Schauen Sie mal, wie die Leute in vielen arabischen Ländern seinen Tod auch gefeiert haben. Der ist nicht nur gegen Israel seit 83 aktiv. Der hat sich beteiligt an den Völkermord in Syrien. Der hat sich auf der Seite Assad gestellt und hat Menschen bastialisch ermordet. Das ist eine Terrororganisation, der Libanon als Geisel nimmt, wo die Mehrheit der Bevölkerung diesen Krieg gar nicht will. Das sind Menschen, die einfach ein normales Leben haben wollen. Sie wollen in Sicherheit leben. Das ist ein Apparat, ein Proxy von Iran. Das ist der Kopf der Schlange, der überall Terror finanziert. Und ich verstehe nicht, wie ein Außenminister überhaupt auf die Idee, Israel beizubringen, was in ihre Sicherheit ist. Wo waren sie 11 Monate, als Israel kaum reagiert hat, als über 70.000 Menschen im Norden Israel ihr Zuhause verloren haben, als Tausende von Raketen über Monate in Israel gefallen sind? Wie soll Israel damit umgehen? Soll sie einfach nur warten, dass es irgendwann diese Terrororganisation keine Lust mehr hat, irgendwie auf Israel Raketen anzugreifen? Wissen Sie, was jetzt die Bodenoffensive an schrecklichen Entwicklungen im Libanon auf die Grenze entdeckt haben? Wie die Hezbollah geplant haben, von Norden Israel ein erneuter 7. Oktober durchzuführen? Israel hat der Pflicht, ihren eigenen Bevölkerung zu schützen. Und im Nahen Osten muss man auch Stärke zeigen. Und Israel hat alles getan, um das diplomatisch zu lösen. Das ist nicht gelungen. Und jetzt ist Israel daran schuld, wenn sie zurückgreift, wenn sie versucht, diese Gefahr und diese Terrororganisation irgendwie zu neutralisieren oder zu schwächen. Also man versteht wirklich nicht, was man von diesem Land eigentlich erwartet. Warum darf USA einen Krieg führen, wo in den meisten Fällen sogar auf Rache war, wenn man Irak anschaut. Aber Israel darf nicht mal präzise Terrororganisationen, die dieses Land gefährden, anzugreifen und zu schwächen.
Wobei da ja auch die Kritik von Präsident Biden ansetzte, indem er seinen israelischen Freundinnen und Freunden mit auf den Weg gab, macht nicht die gleichen Fehler wie wir nach dem 9. September. Wir waren auch nicht immer nur von Klugheit geprägt und haben auch Dinge getan, die danach die Dinge eher schlimmer gemacht haben. Noch einmal, ich habe überhaupt gar keinen Zweifel an der Integrität von Biden, der sich ja auch in seiner eigenen Partei schwerer Kritik auszusetzen hat. Denn wir haben eben über Postkolonialismus, über Apartheidsvorwürfe gesprochen, die ja auch an den US-amerikanischen Universitäten abgefeiert werden. Das muss man ja auch mal sagen. Also so wäre für mich wichtig, wir brauchen diese Partnerschaft. Und wenn Sie die Kritik an der deutschen Außenministerin noch mal aufgreifen wollen, bin ich erst mal dankbar, dass sie das auch einige Tage später noch mal deutlich gemacht hat. Das sind natürlich dann so Dinge, die in Israel, jetzt rede ich gar nicht von Politikerinnen und Politikern, jetzt rede ich von den Israelis selber, kaum verstanden werden, dass jemand, der als Massenmörder verantwortlich ist vor Terror und für schlimmste Verwüstungen und für viele, viele Morde, für Menschenleben, die ihm geopfert wurden, wenn dann so jemand nicht gesehen wird als ein lebensgefährliches Risiko für Israel, das man nun ausgeschaltet hat.
Was sagt das aus über den internationalen Umgang mit Terror, wenn das dann quasi gleichgestellt wird? Wenn auch bei Friedensverhandlungen davon die Rede ist, durchaus mit Terrororganisationen sich womöglich an einen Tisch zu setzen oder die zumindest als ein Miteinander zu brauchen, um zu Frieden zu kommen.
Naja, das hat ja Israel über Jahrzehnte hinweg gemacht. Ich will mal daran erinnern, auch Arafat als Chef der PLO war ja kein politischer Staatsrepräsentant. Er war Chef einer, kann man das sehr hart sagen, Terrororganisation. Und wir müssen uns
das hat daran, Israel allerdings nicht ganz freiwillig getan.
Wir müssen uns daran,
sich ja lang gewehrt,
wir müssen uns daran gewöhnen, dass heute Kriege, Konflikte eben auch von nichtstaatlichen Organisationen ausgehen. Das ist ja kein neuer Befund. Nur ist es eben so, dass es von Iran genährte Terrororganisationen gibt, die in dieser gepeinigten Regionen Nahe und Mittlerer Osten alle ein Ziel haben. Ob das die Hezbollah ist, ob das die Houthis sind, ob das Hamas sind. Israel muss von der Bildfläche, von der Landkarte verschwinden und jüdisches Leben muss ausgelöscht werden. Das ist eine Sondersituation, der Israel ausgesetzt ist. Und das verbindet diese unterschiedlichen von Iran genährten oder vom iranischen Mullah-Regime genährten, unterstützten Terrororganisationen. Und das macht deutlich, wie gefährdet das Leben von Israelis in dieser Region nach wie vor ist. Und dass man eben auch viel investieren muss, um die Menschen zu schützen. Und gegen Terroristen kann man die Bevölkerung nicht zu 100% schützen. Das wissen wir. Das ist nun mal das Dilemma in liberalen, offenen Gesellschaften, dass ja auch gerade die Terroristen es nicht nur auf Menschen absehen, sondern sie sehen es auf unsere Werte ab, auf Vielfalt, auf Lebensfreude, auf Musik. Nicht umsonst ist ja ein Musikfestival attackiert worden. Junge Menschen sind attackiert worden. Dieses Musikfestival steht ja für das bunte, vielfältige, tolerante, respektvolle, ich kann auch sagen queere Israel. Ja. Deswegen habe ich es bis heute nicht verstanden, wie LGBTI-Aktivisten mit Solidarität mit Organisationen ausüben können, die gezielt auf die Intoleranz und auf Kriminalisierung und Unterdrückung von sexuellen Minderheiten setzen. Also wie man sich da mit solchen Organisationen gemein machen kann und dann meint, die einzige liberale Demokratie, nämlich Israel, in den Pranger zu stellen, verstehe ich nicht.
Mhm.
Das sind Dinge, die kann ich einfach nicht verstehen.
Vieles kann man nicht verstehen. Aber um Ihre Frage vorher zu beantworten, das ist einfach Naivität von der Europäer zu glauben. Sie wissen am besten, wie man solche Konflikte im Nahen Osten lösen kann. Keiner hat verstanden. Ich möchte, dass die Zuschauer verstehen, das ist ein Krieg, der jetzt Israel gegen den Terror führt. Aber das ist ein weltweiter Krieg, den auch Europa führen muss. Das ist ein Krieg gegen Kultur des Todes, gegen Kultur des Lebens. Das ist ein Krieg zwischen westlicher Werte und islamistischer Werte. Und ich glaube, dass wir gut beraten sind, wenn wir einfach auch begreifen, dass diese Gefahren jetzt in Israel, morgen aber in Europa sein können. Und wir müssen einfach diese Naivität aufgeben beim Umgang mit solchen Themen und uns Gedanken machen, wie wir Menschen erreichen, wie wir aus Fremden Demokraten machen. Ansonsten haben wir auch hier in Europa ein riesen Radikalisierungspotenzial.
Wir sind schon fast am Ende der Sendung, Herr Roth, deswegen gerne die Schlussfrage. Wie lässt sich verhindern, dass die Verteidigung Israels gegen den Terror in eine Art Täter-Opfer-Umkehr und zu wachsendem Antisemitismus führt?
Also erst einmal den Israelis zuhören, sich nicht abschotten und aufmerksamer wahrnehmen, was in diesem Land passiert. Dass dort gestritten wird, dass dort gerungen wird. Und wenn ich dann immer wieder höre, dass internationale Gerichte sich kritisch mit Israel und israelischem Handeln auseinandersetzen, auch die Vereinten Nationen im Übrigen, will ich mal daran erinnern, dass dieser Rechtsstaat über eigene Gerichte verfügt, bis dahin, dass auch der derzeit amtierende Ministerpräsident immer wieder auch vor Gericht gezogen wurde, sich dort verteidigen musste. Also es ist bei aller Kritik ein funktionierender Rechtsstaat. Und als diese Regierung versucht hat, diesen Rechtsstaat zu schwächen, sind Hunderttausende von Israelis auf die Straße gegangen und haben gesagt, wir wollen demokratisch frei und stark bleiben. Und das geht nur mit einer unabhängigen Justiz. Also diesem Land einfach mehr vertrauen und dann einen Unterschied machen zwischen einer Regierung, die kommt und geht, und den Menschen, also Jüdinnen und Juden. Und da müssen wir eine Politik der Härte und der Nulltoleranz setzen. Bei aller Streitkultur auch in unserem Land. Aber so etwas hat an Universitäten, in öffentlichen Räumen nichts zu suchen.
Ich hätte einen Vorschlag.
Herr Mansour, auch für Sie diese Frage.
Ja. Ich hätte mir wünsche mir von der Politik, dass sie erst mal dafür sorgen, dass Juden in diesem Land sicher fühlen und nicht ihre Gegner, nicht die Antisemiten. Und wenn sie das in Deutschland geschafft haben, dann können sie gerne Israel beraten, wie sie mit Antisemiten und Islamisten umgehen.
Gilt das nur für Deutschland?
Es gilt für den Westen insgesamt.
Ich bedanke mich sehr herzlich für die intensive Diskussion heute am 7. Oktober 2024, ein Jahr nach dem Massaker der Terrororganisation Hamas an Israel. Ich wünsche Ihnen noch einen informativen Abend bei Phoenix. Morgen um 22.15 Uhr sehen Sie hier die Phoenix-Runde. Und wie gesagt, noch einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuschauen.